Abschnitt 26. Die Souveränität Gottes verwirft die Irrlehre von der Rechtfertigung durch Werke. Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig scheint, aber sein Ende ist der Weg zum Tod. Sprüche 14, Vers 12. Der Weg, der richtig scheint und der im Tod, im ewigen Tod endet, ist das Trachten nach dem Heil durch menschliche Anstrengung und Verdienst. Zu sagen, was heutzutage leider viele Prediger sagen, dass Gott bereit sei, seinen Teil zu tun, wenn wir den unsrigen tun, ist eine schlimme, unentschuldbare Verleugnung des Evangeliums seiner Gnade. Zu behaupten, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen, heißt, eine der kostbarsten Wahrheiten zu verwerfen, die in der Bibel, und zwar nur in der Bibel, gelehrt werden, nämlich die, dass Gott solchen hilft, die sich selbst nicht helfen können, die es wieder und wieder versucht haben, aber gescheitert sind. Zu sagen, dass die Errettung des Sünders von der Entscheidung seines eigenen Willens abhängt, ist eine andere Form der Gott verunehrenden Lehre durch menschliches Bemühen. Letzten Endes ist jede Tätigkeit des Willens ein Werk. Es ist etwas von mir, etwas, das ich tue. Aber die Lehre von Gottes Souveränität legt die Axt an die Wurzel dieses faulen Baumes, indem sie verkündet: So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Römer 9, Vers 16. Denn erst, wenn der Sünder keine Hilfe mehr in sich selbst erwarten kann, wird er in die Arme der souveränen Barmherzigkeit fallen. Wenn der Heilige Geist ihn überzeugt, dass er keine Hilfe in sich finden wird, dann wird er seine Verlorenheit erkennen und ausrufen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ein solcher Ruf wird erhört werden. So ist ein Bewusstsein der völligen Hilflosigkeit die beste Voraussetzung für eine echte Bekehrung. Es gibt keine Rettung für die Seele, bis sie ihren Blick von sich selbst fort und auf etwas, besser, auf jemanden außerhalb ihrer selbst richtet. Diese Lehre von der absoluten Souveränität Gottes ist ein gewaltiger Sturmbock gegen den menschlichen Stolz und steht darin in scharfen Kontrast zu den Lehren von Menschen. Sie ist zutiefst demütigend für das Geschöpf. Aber die Wahrheit von Gottes Souveränität mit allem, was dazugehört, entzieht dem menschlichen Rühmen allen Boden und erweckt stattdessen den Geist der Demut. Sie verkündet, dass das Heil vom Herrn kommt, vom Herrn sowohl in seinem Ursprung als auch von seinem Vollzug und in seiner Vollendung. Sie beharrt darauf, dass der Herr es sowohl beschaffen als auch wirksam machen muss, dass er das Rettungswerk in unserer Seele sowohl anfangen als auch vollenden muss, dass er uns nicht nur bekehren, sondern auch erhalten und bis zum Ende bewahren muss. Sie sagt uns, dass wir nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Johannes 1, Vers 13. Denn wenn diese Lehre uns demütigt, dann wird gleichzeitig Gott durch sie gepriesen. Denn alle meine Quellen sind in dir. Psalm 87, Vers 7. Wenn wir von Natur Kinder des Zorns waren und in unserem Handeln Rebellen gegen die Herrschaft Gottes und zu Recht dem Fluch des Gesetzes ausgesetzt, und wenn Gott unter keinerlei Verpflichtung stand, uns vor seinem Feuereifer zu retten, aber dennoch, seinen geliebten Sohn für uns alle dahingab, wie wird dann solch eine Gnade unsere Herzen schmelzen? Wie wird das Erfassen dieser Gnade uns zu anbetendem Dank bewegen, so daß wir sagen, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und deiner Gnade und Treue willen. Psalm 115, Vers 1. Wie bereitwillig wird jeder von uns bekennen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, Vers 10. Mit Staunen und Lobpreis werden wir ausrufen, hättst du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gangen. Drum suchtst du mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Christian Gregor. So vermittelt die Souveränität Gottes ein Gefühl von absoluter Sicherheit. Mein Gott ist unendlich in seiner Macht, und deswegen fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Mein Gott ist unendlich in seiner Macht, deshalb liege oder schlafe ich ganz in Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4, Vers 9. Es war dieses Gefühl der Geborgenheit, das dem Psalmisten, angeregt durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, schreiben ließ. Wer unter den Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Psalm 91. Welch eine köstliche Wahrheit! Hier bin ich ein armes, hilfloses und törichtes Schaf und bin doch sicher in der Hand Christi. Und warum bin ich dort sicher? Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 28. Die mich festhält, weil sie die Hand des Sohnes Gottes ist und weil alle Macht im Himmel und auf Erden sein ist. So darf ich mit den Aposteln bezeugen, denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. 2. Timotheus 1, Vers 12. Und was ist die Grundlage meiner Zuversicht? Meine Zuversicht liegt darin begründet, dass Gott allmächtig ist, der König aller Könige und Herr aller Herren. So ist die Lehre von der Souveränität Gottes voller Trost und vermittelt dem Christen tiefen Frieden. Diese Souveränität ist ein Fundament, das durch nichts erschüttert werden kann und das fester steht als Himmel und Erde. Wie tröstlich zu wissen, dass es keinen Ort im Universum gibt, der außerhalb seiner Einflusssphäre liegt. Wie trostreich zu wissen, dass selbst unsere Bedrängnisse weder durch Zufall noch vom Teufel kommen, sondern von Gott bestimmt und verordnet sind, damit nicht jemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber unser Gott ist nicht nur unendlich in seiner Macht, auch in seiner Weisheit und Güte ist er unendlich. Und hierin liegt die Köstlichkeit dieser Wahrheit. Wenn Gott also vollkommene Weisheit und vollkommene Güte ist, wie selig ist das Wissen, dass alles in seiner Hand ist und alles durch seinen Willen nach seinem ewigen Vorsatz geformt ist. Wie tröstlich zu erfahren, dass er es ist und nicht der Teufel, der unsere Lieben wegrafft. Oh, welch ein Friede für unsere armen, schwachen Herzen, wenn uns gesagt wird, dass unsere Tage und die Zahl unserer Monde bei ihm bestimmt sind. Hiob 14, Vers 5. Dass Krankheit und Tod seine Boten sind und alle Zeit unter seinem Befehl stehen, dass der Herr es ist, der gibt und nimmt. Sich dem souveränen Willen Gottes zu beugen, ist eines der größten Geheimnisse einer friedvollen und frohen Gemütsverfassung. Wirkliche, freudige Ergebenheit ist uns unmöglich, bis wir im Geist zerbrochen sind. Das heißt, bis wir bereitwillig und freudig den Herrn mit uns tun lassen, was er will. Damit wird nicht einem Geist fatalistischer Schicksalsergebenheit das Wort geredet, nicht im Entferntesten. Die Heiligen in dem Herrn Jesus Christus werden aufgefordert, zu prüfen, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Betrachten wir ein Wort aus dem Munde Davids. Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber: Ich habe kein Wohlgefallen an dir. Siehe, hier bin ich. Er macht's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. 2. Samuel 15, Verse 25 bis 26. David war von Sorgen gequält. Sein eigener Sohn vertrieb ihn vom Thron und trachtete ihm sogar nach dem Leben. Ob er Jerusalem und den Tempel je wiedersehen würde, wusste er nicht. Doch er war Gott so ergeben, er war sich so gewiss, dass Gottes Wille das Beste war. Wie viel mehr sollten wir, denen doch das Herz Gottes in seiner ganzen Fülle am Kreuz offenbart wurde, seinem Willen freudig Gehorsam leisten. Die Souveränität Gottes regt uns zum Lobpreis an. Wie könnte es anders sein? Warum sollte ich, der ich von Natur nicht besser bin als die gleichgültigen, gottlosen Massen um mich herum, von Christus vor Grundlegung der Welt erwählt worden sein und jetzt mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus gesegnet sein? Epheser 1, Vers 3. Warum wurde ich, der ich einst ein Fremdling und Rebell war, für solch wunderbare Gunstzuweisung ausersehen? Das kann ich nicht begreifen. Solche Gnade, solche Liebe übertrifft alle Erkenntnis. Doch wenn mein Verstand unfähig ist, einen Grund zu erkennen, dann kann mein Herz seine Dankbarkeit in Lobpreis und Anbetung ausdrücken. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Philipper 4, Vers 4. Wir sollen uns in dem Herrn freuen, als dem Herrn und Meister aller Lebensumstände. Wir können uns daran erinnern, dass der Apostel Paulus selbst Gefangener der römischen Machthaber war, als er diese Zeilen schrieb. Was war das Geheimnis seines Friedens und seiner Freude? Nun, hatte nicht derselbe Apostel geschrieben: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, Vers 28. Doch wieso wusste er und wieso wissen wir, dass alle Dinge zum Besten dienen? Weil alle Dinge der Herrschaft des Allerhöchsten Souveräns unterstehen und von ihm gelenkt werden und weil er nur Gedanken der Liebe über die Sein hat. Und aus diesem Grunde sollen wir Dank sagen Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, Vers 20.